NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tinnenberg. Der Kirchentag in Hannover ist keine rein christliche Veranstaltung, wie man meinen könnte. Seit vorgestern läuft das Programm bereits mit den etwa 1500 Veranstaltungen. Und auch Jüdisches wird hier vorgestellt, gezeigt und diskutiert. Und das nicht nur im Rahmen der AG Christlich und Jüdisch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Also im dialogischen Miteinander. Jüdisches wird hier auch ganz konkret präsentiert, wie Alexander Budde erfahren hat.
Ergriffen lauscht das Publikum der Kantorin und Rabbinerin Alina Traiger. Avinu Shebashamayim, hebräisch für unser Vater im Himmel. Der Chor des Umsteder Vokalensembles schwingt sich auf. Und hunderte Besucherinnen des Kirchentages auf Hannovers Messegelände stimmen ein. Die Melodie der jüdischen Lieder trägt und verbindet für einen Moment alle, die hier versammelt sind. Ein Kirchentag offen für den Dialog. Das jüdische Programm reicht von Konzerten bis zur Bibelarbeit. In der Villa Seligmann lernen Besucherinnen, wie sich Glaube und Gesetz in kunstvollen hebräischen Buchstaben spiegeln. Eine Führung durch die Welt der jüdischen Kalligraphie. In einem theologischen Fachgespräch diskutieren jüdische und christliche Teilnehmende, wie sich Seelsorge gestalten lässt, wenn Menschen mit queerer, migrantischer oder jüdischer Identität nicht nur Trost suchen, sondern auch Schutz. Eine Synagoge lockt mit kulinarischen Einblicken rund um die Schabbat-Traditionen. Geflochtene Challah, süßer Kugel und der langsam gegarte Eintopf Chulent. Doch nicht alles auf diesem Kirchentag ist versöhnlich. Nix koscher, so der Titel einer Podiumsveranstaltung, die sich den wachsenden Anfeindungen gegen jüdisches Leben widmet. Wenn das Schächten kriminalisiert, die Beschneidung als Körperverletzung diskutiert wird, dann geht es nicht um Debatten, sondern ums Eingemachte. Rabbiner Gadi Gronich von der orthodoxen Rabbinerkonferenz formuliert es so.
Beschneidung und Koscherschächten ist die Grundlage für ein jüdisches Leben heute in Diaspora. Und wenn das nicht möglich ist, dann stelle ich die Frage, will man uns überhaupt hier in Europa hier haben?
Der 7. Oktober 2023 war ein Wendepunkt, sagt Gronich. Der Terroranschlag der Hamas auf Israel hat auch hierzulande Ängste geweckt und Jüdinnen und Juden in eine neue, alte Unsicherheit gestürzt. Der Austausch mit muslimischen Gemeinden liege de facto auf Eis, konstatiert Gronich nüchtern. Auch von der evangelischen Seite sei er enttäuscht.
Ich hätte mir gewünscht, dass die evangelische Kirche etwas mehr mit uns austauscht. Wie geht es uns hier in Deutschland, in Europa, nach dem 7. Oktober? Es gab am Anfang, muss man schon sagen, eine Solidarity. Und irgendwann hat sich das langsam gekühlt und ist mehr gerade ein Zeigefinger als Handshake.
Rabbinerin Jasmin Andriani spürt die Verunsicherung, etwa wenn Gemeindemitglieder berichten, dass sie ihre Kippa abnehmen, ihre Kette mit dem Davidstern unter der Jacke verstecken oder sich in der Schule nicht mehr als jüdisch zu erkennen gäben. Und doch, sagt sie, würden die Plätze in den Synagogen nicht leerer. Im Gegenteil, gerade jetzt suchten viele Menschen Halt in der Gemeinschaft.
Ich finde es wichtig, dass Sie hier auf dem Kirchentag jüdische Stimmen präsent sind. Aber es ist doch komisch, wie man quasi fallen gelassen wird. Es ist sehr schade, dass jüdisches Leben oder jüdische Themen in der Öffentlichkeit gar nicht mehr unbefangen behandelt werden können. Man fühlt sich, als wenn es ein Wespennest ist, in das man sich lieber nicht reinsetzt. Aber ich finde es vor allem schade, dass die jüdische Stimme also in Deutschland sehr still geworden ist.
Andriani ist 1983 in Tel Aviv geboren, in Berlin aufgewachsen und seit mehreren Jahren Rabbinerin der liberalen Gemeinde in Göttingen. Auf dem Kirchentag leitet sie gemeinsam mit einer evangelischen Pfarrerin eine Bibelwerkstatt. Es geht um zwei Hebammen aus dem Buch Exodus auf Hebräisch Shemot, Kapitel 1. Shifra und Pur. Der Pharao befiehlt ihnen, alle neugeborenen israelitischen Jungen zu töten. Doch sie widersetzen sich.
Die beiden leisten passiven Widerstand quasi gegen den mächtigsten Mann der Welt damals. Das ist wirklich ein sehr mutiger Einsatz, passt wirklich sehr zu dem Motto auch vom Kirchentag. Mutig, stark, beherzt. Und auch aus meinem persönlichen Leben hege ich also allergrößten Respekt für Hebammen und den Beruf, den sie ausführen.
Glaube als Ressource in Krisen. Die jüdische Stimme auf dem Kirchentag. Leise geworden, aber nicht verstummt. Doch wer hört zu?
Noch bis zum Sonntag können Sie den Deutschen Evangelischen Kirchentag besuchen. Infos finden Sie auf kirchentag.de. In diesem Rahmen hat auch Rabbiner Gabor Lengyel in das Haus der Religionen in Hannover eingeladen. Der Rabbiner der Reformsynagoge in der jüdischen Gemeinde Hamburg und Seniorrabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover feiert jeden Freitagabend den Beginn des Schabbats und so auch heute, nur dieses Mal eben nicht in seiner Gemeinde, sondern für und mit allen im Haus der Religionen. Was diese Geste für ihn bedeutet, habe ich ihn vor dem Kabbalat-Schabbat gefragt.
Ja, ich wurde von der Führungsmannschaft Haus der Religion gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich planen wir auch in der liberalen jüdischen Gemeinde, aber mit sehr wenig Besuchern. Und dann haben die Haus der Religion und die Gemeinde abgestimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr abgestimmt habt, dann mache ich im Haus der Religion in Hannover ein Gottesdienst. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich von Anfang an dabei war, als diese wunderbare Einrichtung eröffnet wurde. Und dadurch haben wir die Chance, viele, viele Menschen zu erreichen. Ich war gestern noch im Haus der Religion und ich glaube, wir hatten schon mindestens 100 Menschen, die teilnehmen möchten. Also wir werden sicherlich nicht nur im Hauptsaal, sondern möglicherweise auch in ein oder zwei Seminarräumen diesen Gottesdienst übertragen. Und ich finde, haben sich viele, viele Freunde, Freundinnen von der Politik, von der Kirche, einfache Menschen, wichtige Persönlichkeiten. Es ist großartig, finde ich.
Ist der Dialog zwischen den Religionen auch im täglichen Leben wichtig oder beschränkt er sich auf solche dialogischen Projekte und Veranstaltungen?
Nein, selbstverständlich im täglichen Dialog auch wichtig. Also ich bin im christlich-jüdischen Gespräch tätig, ich meine mehr als seit 40 Jahren. Im muslimisch-jüdischen Gespräch bin ich aktiv etwa seit 10 Jahren. Und ich mache ein wunderbares Projekt, ein Tandemprojekt mit einer jungen Muslima, die könnte meine Enkelin sein, mit Kopftuch. Und wir gehen in Schulen in Niedersachsen und machen einen Workshop in Klassen mit der Herausforderung Demokratieförderung in Deutschland, insbesondere natürlich hier in Niedersachsen.
Sie haben in der vergangenen Woche auch an einer anderen Dialogveranstaltung teilgenommen, nämlich in der Katholischen Akademie hier in Hannover. Es ging um den Nahostkonflikt aus der Perspektive des israelisch-palästinensischen Dialogs. Vor einem Jahr sagten Sie, dass es für eine Lösung noch zu früh sei. Wo stehen Sie jetzt?
Leider bleibe ich bei meiner Aussage. Ich spreche überhaupt nicht über Friedenslösungen. Das wäre nicht gut, auch insbesondere nicht, wenn ich aus meinem bequemen Sessel quasi die Konfliktsituation lösen möchte. Ich plädiere dafür, dass wir, wenn bald eine Waffenruhe herrscht, dann sollten wir dafür sorgen, nicht wir nur, sondern überwiegend die Palästinenser und die Israelis, dafür sorgen, dass man einander zuhört, dass man Ängste langsam abbaut und miteinander ins Gespräch kommt. Und dazu brauchen wir viele, viele Jahre. Und erst danach können wir über Konfliktlösung sprechen und auch meinetwegen über einen Friedensvertrag.
Damit meinen Sie wahrscheinlich den Dialog zwischen den Menschen und nicht zwischen einer Terrororganisation auf der einen Seite und einer rechtsnationalistischen Regierung auf der anderen, oder?
Nein, die Terrororganisation Hamas in der Tat muss verschwinden. Und darüber hinaus auch in der israelischen Regierung müssen wesentliche Veränderungen stattfinden. Das sage ich als 84-Jähriger und ehemaliger Soldat und Reservist in der israelischen Verteidigungsarmee. Also innerhalb der israelischen Regierung müssen gravierende Veränderungen stattfinden, selbstverständlich über Wahlen. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat mit vielen, vielen Schwächen, aber immerhin ein demokratischer Rechtsstaat, wogegen leider in unserer Umgebung gibt es solche Staaten leider nicht. Also ich hoffe, dass an einem bestimmten Tag doch noch in Israel die Menschen und die Parteien fähig sein werden, den palästinensischen Staat, wie auch immer dieser Staat aussehen wird, anzuerkennen. Das wäre schon ein Riesenfortschritt.
Kommen wir noch einmal zurück zum Evangelischen Kirchentag. Ist dieser auch aus jüdischer Sicht relevant?
Ich bin sehr froh darüber. Ich erinnere mich, das war vielleicht vor 20 Jahren oder mehr, der Evangelische Kirchentag in Hannover. Und ich bin sehr aktiv im christlich-jüdischen Dialog, sodass ich sofort auch gewählt oder bestimmt wurde, dass ich in dem Projektteam mit dabei sein sollte. Und das habe ich gerne getan. Ich habe sehr wichtige und gute Beziehungen zu der katholischen Kirche und zu der evangelischen Kirche, so dass für mich selbstverständlich eine Ehre, dass ich mitwirken kann und natürlich noch schöner, dass in diese wunderschöne Stadt Hannover 150.000 Menschen kommen. Ich habe tatsächlich auch in zwei Terminen auch selbst beteiligt. Einmal mit meinem Tandemprojekt und einmal habe ich ein Bibelgespräch über Schma Israel, Glaubensbekenntnis, mit meinem Freund Friedhelm Pieper vom Deutschen Koordinierungsrat. Und selbst am Samstagnachmittag werde ich an einem Stand sein, wo ich Fragen über Judentum beantworten werde. Also für mich ist das eine große Herausforderung im Sinne, denke ich, der Friedensstiftung unter uns und auch Demokratieförderung.
Also wer Rabbiner Gabor Lengel live erleben möchte, kann ihn morgen auf dem Kirchentag in Hannover sehen. Vielen Dank für das Gespräch. Und als Gast unserer Sendung dürfen Sie sich noch einen Song aussuchen, der, flapsig gesagt, irgendwie jüdisch ist. Was würden Sie gern hören?
Ich habe mich entschieden für Arik Einstein. Arik Einstein, leider ist er zu früh verstorben. Ich kannte ihn noch in Israel und er war eine Ikone in Israel, Schlager, Sänger und. Und selbstverständlich, wenn ich in Israel bin, dann besuche ich in Tel Aviv seine Grabstelle.
Jetzt hören Sie Arik Einstein, der vor 12 Jahren verstorben ist, mit Ani Ve'ata.
Ani Ve'ata, Eshamet Ha'olam. Ani Ve'ata, Az Yavohu Kvar Kulam. Amru Et Ze Kodem, Lefanay, Lo Meshaneh. אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה ננסה מהתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם. Fanai, c'est l'or. נשנה. אני ואתה נשנה את העולם.
Das waren Arik Einstein und Miki Gavrielov mit Ani Ve'ata, was so viel wie Ich und Du heißt. Der Song wurde 1971 veröffentlicht und ist einer der größten Erfolge des Sängers Arik Einstein. Vielleicht auch, weil es von einer unbedingten Liebeserklärung handelt, die immer wieder neu gecovert wurde. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Vor der Papstwahl, die nächste Woche in Rom beginnt, wünschen sich jüdische Organisationen, dass die gegenseitigen Beziehungen wieder verstärkt werden. Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt erklärte, es brauche einen weisen Mann, um die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der jüdischen Welt neu zu gestalten. Maram Stern vom Jüdischen Weltkongress sagte der Jüdischen Allgemeinen, dass der Dialog regelrecht eingeschlafen sei. Der Gesprächsfaden müsse wieder aufgenommen werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte am Todestag von Franziskus mit Blick auf das künftige Pontifikat die Hoffnung geäußert, dass die entschiedene Haltung von Franziskus gegen Antisemitismus auch in Zukunft die katholische Kirche leite. Papst Franziskus war von jüdischer Seite immer wieder Parteinahme für die Palästinenser und einseitige Kritik an der israelischen Regierung vorgeworfen worden. Wegen der schweren Waldbrände im Umkreis von Jerusalem können zahlreiche offizielle Feiern zu Yom HaAsmaut nicht stattfinden. Auch die Fackelzeremonie in Jerusalem wurde abgesagt. Das Verteidigungsministerium bat die Öffentlichkeit dringend, am Unabhängigkeitstag keine Friedhöfe zu besuchen. Das Feuer tobt so schwer, dass Wohnorte evakuiert und Straßen gesperrt werden mussten. Mindestens 12 Menschen wurden bisher verletzt. Die israelische Regierung hat bereits um internationale Hilfe gebeten, um die Brände zu löschen. Die designierte Bundesbildungsministerin Karin Prien wird das erste deutsche Kabinettsmitglied mit jüdischen Wurzeln sein. Erst nach einem Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem im Jahr 2016 sprach die schleswig-holsteinische Politikerin öffentlich über ihre Vergangenheit. Mehrere Vorfahren Priens waren von den Nationalsozialisten ermordet worden. Obwohl ihre Familie nicht Mitglied einer jüdischen Gemeinde gewesen sei, habe die jüdische Kultur in ihrem Elternhaus eine große Rolle gespielt. Ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen, habe viel mit ihrer Familiengeschichte zu tun, so Prien in einem früheren Interview. Die Shoah und ihre Folgen hätten in der Familie eine beherrschende Rolle gespielt. Der Historiker Michael Wolfsohn hat scharfe Kritik daran geübt, den Krieg Israels gegen die islamistische Hamas als Völkermord zu bezeichnen und so mit dem Holocaust gleichzusetzen. Hier werde derselbe Begriff für völlig Unterschiedliches verwendet, sagte Wolfsohn beim Evangelischen Kirchentag in Hannover. Den Nazis sei es darum gegangen, ein ganzes Volk auszulöschen. Bei aller Kritik, die man der israelischen Regierung entgegenhalten könne, sei dies im Gazastreifen aber nicht der Fall. Wolfsohn warb um Empathie für die jüdischen Menschen, die auch in Deutschland weiterhin bedroht seien. Die Landesbibliothek Oldenburg zeigt ab dem 8. Mai eine Wanderausstellung über die Verfolgung jüdischer Mediziner während der NS-Zeit. Anhand von Einzelschicksalen wird die wachsende Einschränkung und Verfolgung der Ärztinnen und Ärzte bis hin zur Vernichtung ihrer beruflichen Existenz, Flucht oder Ermordung gezeigt. Der Titel Fegt alle hinweg knüpft nach Angaben des Museums an eine Aufforderung des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes vom März 1933 an. Anschließend war den als jüdisch definierten Medizinern die kassenärztliche Zulassung entzogen worden. Die Ausstellung wurde zum 70. Jahrestag des Approbationsentzuges für München konzipiert und war inzwischen in 50 Orten zu sehen. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info mit Miron Tenenberg. Jetzt legt Rabbiner Aharon Ran Wernikowski aus Mainz noch die aktuellen Tora-Abschnitte mit den Namen Tazria und Metzora aus.
An diesem Shabbat lesen wir die beiden Wochenabschnitte Tazria und Metzora, die sich hauptsächlich mit den Gesetzen der Reinheit und Unreinheit, insbesondere im Zusammenhang mit körperlichen Erscheinungen und Krankheiten, beschäftigen. Der erste Wochenabschnitt beginnt mit den Vorschriften zur Geburt eines Kindes. Es wird beschrieben, dass eine Frau nach der Geburt zunächst eine Phase der Unreinheit durchläuft, gefolgt von einer Zeit der rituellen Reinigung. Danach bringt sie ein Opfer dar, um die Reinigung abzuschließen. Anschließend geht es um die sogenannte Zaraat, eine Art von Hautkrankheit, die jedoch nicht nur medizinisch, sondern auch spirituell gedeutet wird. Diese Krankheit kann sich auf der Haut, an Kleidungsstücken oder sogar an Häusern zeigen. Um festzustellen, ob es sich tatsächlich um diese spezielle Hautkrankheit handelt, untersucht der Priester die betroffene Stelle. Wenn die Diagnose bestätigt wird, wird die betroffene Person als unrein erklärt und muss sich außerhalb des Lagers aufhalten, bis sie wieder rein ist. Der zweite Wochenabschnitt setzt diese Thematik fort und beschreibt die Reinigungsrituale, die notwendig sind, wenn jemand von einer rituellen Unreinheit geheilt wird. Der Tempelpriester spielt hier wieder eine zentrale Rolle. Das Reinigungsritual umfasst das Eintauchen in Wasser und das Darbringen von speziellen Opfern im Tempel. Der Abschnitt behandelt auch Fälle von Schimmel oder Verfärbung an Häusern. Wenn ein Haus betroffen ist, inspiziert der Priester es und entscheidet über die notwendigen Maßnahmen, von der Reinigung bis hin zum Abriss, falls das Problem nicht beseitigt werden kann. Insgesamt betonen beide Wochenabschnitte die Bedeutung von spiritueller und körperlicher Reinheit im täglichen Leben und heben die Rolle der damaligen Tempelpriester als Hüter der rituellen Reinheit hervor. Die tiefere Idee der rituellen Reinheit und Unreinheit im Judentum geht weit über hygienische Aspekte hinaus. Sie spiegelt vielmehr eine spirituelle Sensibilität wider, die den Menschen mit dem Heiligen und Göttlichen in Verbindung bringt. Im biblischen Kontext ist Unreinheit nicht gleichbedeutend mit Sünde oder moralischer Schuld, sondern beschreibt einen Zustand der spirituellen Trennung. Sie tritt häufig in Situationen auf, die mit Leben und Tod zu tun haben, etwa bei Geburt, Tod oder bestimmten Krankheiten. Das Leben gilt als göttliches Geschenk und der Verlust von Leben oder Lebenspotenzial schafft eine Art spirituelle Leere, die als Unreinheit wahrgenommen wird. Die rituellen Reinigungen dienen dazu, diese Trennung zu überwinden und den Menschen wieder in den Zustand der spirituellen Verbundenheit zu bringen. So wird nicht nur der Körper gereinigt, sondern auch die Seele auf die Begegnung mit dem Heiligen vorbereitet, besonders beim Besuch des Tempels oder bei anderen heiligen Handlungen. Diese Gesetze lehren auch eine tiefe Achtsamkeit gegenüber der Heiligkeit des Lebens und der menschlichen Zerbrechlichkeit. Sie erinnern den Menschen daran, dass das Physische und das Spirituelle miteinander verbunden sind und dass jede Handlung oder jeder Zustand spirituelle Konsequenzen haben können. Durch die rituellen Gesetze wird der Mensch zu einer spirituellen Wachsamkeit erzogen, die ihn sensibel für die Gegenwart des Göttlichen in allen Bereichen des Lebens macht. Was lernen wir daraus? Heiligkeit ist ein Endprodukt, das seine Vorbereitung braucht. Eine davon ist der Wille und die Fähigkeit, sich reinhalten zu können.
Das war Rabbiner Aaron Ran-Wernikowski aus Mainz über das biblische Verständnis von Reinheit und der Verbindung zum Göttlichen. Zum Schluss hören Sie das Mechalkel Chayim. Übersetzt lautet der Text, der die Lebenden mit Liebe versorgt. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.